Das weiß noch niemand über mich.
Hoi, das ist. Das weiss, ich bin so ein transparenter Mensch. Über mich weißt du alles, kannst alles herausfinden. Was weiss niemand über mich?
Du liest mir daheim.
Nein, lesen tue ich viel daheim. Musik hören. Ich bin ein alter Rocker.
Talk im Saustall. Persönlichkeiten aus der Region im Gespräch mit dem Andreas Troxler. Nimm Platz am Stammtisch und los rein.
Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Pura Bagno, die Marke für Ihren Badumbau von der Grüter Hans AG.
Herzlich willkommen hier im Saustall. Talk im Saustall heisst unser Format. Neben mir ist Jürg Ebi. Herzlich willkommen, Jürg.
Ja, danke für die Einladung.
Er ist Stadtpräsident von Sempach, Niederönz aufgewachsen. Wo ist Niederönz? Im Oberaargau, hast du mir gesagt. KV gemacht, in einer Futterproduktionsfirma, Betriebsökonom, nachher im Verkauf, Dentalhygieneprodukt, CEO vom Spital Sorsi, nachher einen anderen Weg eingeschlagen, also im Gesundheitsbereich, Spital Basel-Land, Stadt bei Sempi, haben wir gehört, seit dem 21. Wenn ich es richtig notiert habe.
Ja. 20,
gut. Und ja, ein gemögiger Mensch habe ich da mir notiert. Wir können uns noch nicht so lange, aber wenn man dir das tut, dann geht es einem nachher immer besser, habe ich das Gefühl. So ein bisschen
Frohnatur.
Und ja, meine Frage am Schluss ist immer noch der Jahrgang. 59
letztes Jahr pensioniert worden.
Ja, genau.
Neurentner.
Und gleich noch aktiv im Berufsleben und voll dabei.
Ja, einfach die zwei Sachen, die ich noch mache. Stadtpräsident, wo mir nach wie vor Spass macht. Und dann bin ich auch noch Verwaltungsratspräsident vom Meier Höfli Alters- und Pflegeheim.
Mhm. Ja, wir haben Zeit, dort ausführlich darauf einzugehen, auf deine verschiedenen Tätigkeiten, auch von deinem Werdegang her. Spannendes Leben geführt. Schon, darf man sagen. Und das gibt Durst, wenn man so lang schon unterwegs ist wie du. Was hättest du gerne trinken?
Du, ich habe gesehen, du hast Schorle.
Ja.
Nehmen wir gerne Schorle vom Ramsey sogar noch. Ja,
es ist
aus gut, der Region.
Ja, und gut gekühlt hier innen. Ohne Kühlschrank. ja, dann...
Alkohol hast du schon kennen. Nein, nehmen wir noch keinen.
Ja, mal ein Bierli hat es noch, aber das machen wir dann nach der Sendung.
Genau.
Wenn die Kamera dann ausgeschaltet ist. Ja, dann kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zum persönlichen Gegenstand, wo ich mal fragen kann, was hast du dort mitgenommen?
Ja, du hast ja von mir schon fast alles erzählt.
Ja.
Beruflich. Ich bin privat halt auch ein bisschen eine Spielernatur. Ich tue gerne spielen, also ich tue gerne jassen. Ich tue gerne irgendwelche Kartenspiele machen oder Brettspiele, also nicht am PC, sondern noch physische Spiele. Aber etwas, was ich sehr gerne mache, und ich immer sage, ich tue es leidenschaftlich gerne machen, aber ich mache es auch leidenschaftlich schlecht, das ist Golf spielen.
Ja.
Und ich habe da zwei Golfbälle mitgenommen als Beispiel, oder? Der Orange, dass man ihn besser findet. Oder? Ich bin einer, der schlägt mal ab und dann gehst du mal links und rechts schauen, wo ist der Keib her.
Ja, also, spürst du schlecht oder siehst du schlecht?
Vielleicht beides. Nein, technisch, oder? Ich habe im 17. Jahr angefangen, wir sind da ein paar Kollegen gesehen, gesagt, hey, das wäre noch etwas. Und ich muss ehrlich sagen, beim Golfspielen vergissest du alles um dich herum. Ich hätte das nie gedacht. Das ist ja ein Banalspiel. Du tust mit einem total ungeeigneten Werkzeug tust du einen viel zu kleinen Ball 200-300 Meter weit versuchen zu schlagen, in ein Loch versuchen zu bringen, das viel zu klein ist. Oder? Das ist nicht der Spruch von mir, das ist von Churchill, hat das mal gesagt, und er Golf hat beschrieben. Aber es trifft sehr gut zu. Oder? Wenn du das machen willst, mit den Schlägern, die du hast, dann musst du unglaublich konzentriert sein. Du musst eine Technik haben und du wirst nie gut sein. Du weisst, du bist jetzt Golf spielen, ein Spiel, wo du nie wirst gut sein. Und das treibt einem an. Und du bist durch das unglaublich konzentriert in dem, was du machst. Und wenn ich mit Kollegen eine Runde gehe spielen, das sind 9 oder 18 Löcher, das ist fantastisch, wie du kannst abschalten.
Mhm.
Und das Schöne ist nachher, oder, nach 9 Löchern gehst du mal eins ziehen. Du musst mal sagen, wie gut das bist gewesen. Und nach 18 Löchern gehst du vielleicht noch zusammen zur Nacht oder zum Mittagessen.
Und wo gehst du einmal spielen? Also vor der Haustür hättest du die beste Gelegenheit, hier auf Zeldisrieden oben zum Beispiel.
Ja, ich bin nicht so high society-mässig unterwegs. Ja. Oder? Mhm. Ich bin im Rastenmoos, Neuenkirch. Im Rastenmoos bin ich Mitglied, aber ich bin auch noch Mitglied im Weidhauenstein. Das ist über den Hohenstein fahrst, Richtung Basel-Land. Mhm. Das hat der einfach Grund, weil ich halt auch Kollegen habe im Basel-Land. Mhm. Und das ist für beide etwa gleich weit zu spielen. Mhm. Das sind jeweils 9 Loch Plätze und das ist für mich eine gute Grösse. Da bist du nach 2 Stunden bist du fertig, oder? Kannst eins sein. In einem 18-Loch bist du halt schon 3-4 Stunden unter Umständen unterwegs.
Ja, machen wir einen Sprung zurück, den wir an der Zeit drehen. Fangen wir in deiner Jugendzeit an. Wie man gehört, ja, bist du bernerisch angehaucht.
Ja.
Und Zempach daheim. Was kannst du von der Jugendzeit erzählen? Ist auch ganz, ich habe mich natürlich ein bisschen informiert über dich. Eine sehr prägende und spannende Zeit gesehen. Ja. Also zwei, drei Sachen könntest du dir erzählen.
Ja, ich bin Primarschule gegangen. In dieser Zeit hat es eine Primarschule gegeben, das ist heute Realschule. Und dann hat es eine Sekundarschule gegeben, das ist, wenn man etwas besser war. Dann ist man in die Sekundarschule gekommen. Und ich habe das in der 4., 5. Klasse habe ich die Prüfung auch gemacht und bin sogar in die Sekundarschule gekommen. Aber ich habe dann noch nicht gewusst, genau für was ich in die Schule gehe. Und gleichzeitig haben wir so eine kleine Gruppe von Gielen gehabt, 5 bis 10 Gielen, die zusammen etwas unternommen haben. Und nebst dem, dass ich in der Sekundarschule wirklich ein bisschen schlecht war, und sowieso wäre kritisch geworden, wegen wieder zurückgehen in die Primarschule, haben wir noch halt, das war dann ein Jugendstreich gewesen. Heute hat es Jugendstaatsanwaltschaft hinterher. Wir haben einen von diesen Gielen, ist ein Baumeistersohn gewesen, der ist mal dahergekommen und hat gesagt, du, ich habe doch ein bisschen Schädit. So ein Sprengstöffel, oder? Und hat den Vater gestohlen mit der Zündschnur und allem. Könnte man doch ausprobieren. Wir alle begeistert, oder? Das machen wir. Wir sind 4 Schmier gestanden, er hat gewusst, wie es geht. Und hat gesagt, jetzt tun wir da an einem Baum im Sekundarschulhaus, tun wir ein Ästchen absprengen. Dann haben wir das montiert und gemacht und wir sind alle Ecken gestanden, gehen Schmier stehen. Und nachher hat er das abgelassen, oder? Ist davon gesäckelt und das hat geklepft. Und das hat statt des Eschli ist der ganze Baum um, oder? Und das hat, das ist schwierig geworden nachher, gell? Ist Polizei gekommen, Sprengstoff, oder? Und wir haben auch dort müssen vortraben, aber heute wäre das ein Riesenthema. Dann zumal Jugendstreich, die blöden Gielen, oder? Neu studiert. Ich habe einfach x Mittwochnachmittag auf den Polizeiposten müssen gehen, irgendwelche Strafaufgaben schreiben. Und dann ist das erledigt.
Oder Fensterputzen, oder was haben sie da
aufgebaut? Ja, eben Fensterputzen, oder Staubsauger, oder auch Strafaufgaben machen. Allerlei so Sachen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich wieder zurück in die Primarschule bekomme. Und das war das Beste, gewesen, was mir können passieren konnte.
Also Primarschule jetzt für uns Luzerner, muss man glaube ich sagen, es ist bei uns die Realschule. Real,
ja.
Also wie eine Stufe weiter runter.
Du fährst ja...
Hast müssen
ja,
und dort wie...
9 Jahre müssen machen. Ja. Ich habe 9 Jahre Primarschule. Ich bin dort ähnlich unterwegs wie der Bundesrat Oggi, der ja auch 9 Jahre Primarschule hat und auch nichts weiter ist gegangen.
Und auch Bäume gesprengt hat, oder hat er mit Tunnel gemacht, gell?
Und Sport. Nein. Ja, das ist so. Mein Problem war natürlich nachher, wenn du nur Primarschüler bist, dann bist du eingeschränkt in den Möglichkeiten, was du kannst machen. Auch beim KV, ich habe ja das KV nachher wollen machen, respektive eigentlich wollte ich etwas ganz anderes machen, nämlich Bordmechaniker bei der Swissair, dann zumal. Das ist der nicht vorher als Pilot tätig ist, sondern der auf der Seite gehockt und die Instrumente im Griff hatte. Die Reichweite, Benzin und so weiter, das hat mich fasziniert. Als Bub habe ich immer alles, was geflogen ist, habe ich bewundert, habe Bücher gekauft und auswendig gelernt und habe gewusst, jede Maschine, die oben drin ist, woher es die kommt, woher es die geht, wie schwer und so. Und das Problem war nachher, dann musst du eine Mechanikerlehre machen. Und das war in den Jahren 74, 75 ist das schwierig, überhaupt eine Lehrstelle zu finden. Und dann durfte ich mal ein 10. Schuljahr noch machen. Ein Zwischenjahr, weil ich eigentlich auf einer Bank wollte, das KV machen. Nebst dem Bordmechaniker. Und eine Bank hat den Primarschüler nicht genommen. Und dann, wir nehmen keinen Primarschüler, oder? Und dann bin ich das Zwischenjahr gemacht. Und auch dann hat mich keine Bank nehmen. Und das hat mich aber eigentlich angestachelt, diesen Banker zu zeigen, was ich kann. Eigentlich wollte ich Mechaniker lernen, habe eine Schnupperlehre gemacht, habe eine kaufmännische Lehre, Schnupperlehre gemacht, sondern so ein bisschen beide Sachen ausprobieren. Und dann zumal war es wirklich schwierig, eine Lehrstelle zu bekommen. Und dann hat mir die vom KV zuerst zugesagt. Und dann habe ich dort natürlich gerade unterschrieben, die Stelle hatte ich. 14 Tage später kommen die vom Mechaniker, hätten mich auch genommen. Es wäre noch heute spannend zu schauen, was wäre aus mir geworden, wenn ich jetzt wäre über einen mechanischen Weg gegangen, oder? Dann habe ich das KV gemacht. Und mein Ziel war dort immer, diesen Banker zu zeigen, dass auch ein Primarschüler gut sein kann.
Doppelt motiviert gewesen, ja.
Ja.
Das Zwischenjahr, was hast du dort gemacht?
Das war ein Jahr, das so ein bisschen das kaufmännische Grundlagen einem beigebracht hat. Also dort habe ich gelernt Schreibmaschinen, dort habe ich gelernt auch ein bisschen, sagen wir mal, Algebra rechnen. Ich habe kaufmännische Buchführung, ein bisschen Grundlagen kennengelernt. Also das war schon ein Jahr, das mich eigentlich aufs KV vorbereitet hat. Das war wahrscheinlich schon dann klar gewesen, ich werde eher Richtung KV gehen. Mein Problem war immer, ich war handwerklich recht gut, ich war sprachlich recht gut, rechnerisch recht gut. Breit gefächert, oder? Und das hat eigentlich den ganzen Weg von meinem Leben immer geprägt, dass ich mich nie spezialisieren
wollte. Und prägend war sicher auch dein Elternhaus. Das ist eine ganz spezielle Geschichte. Kannst du dort ausführen, kannst du es nicht vorwegnehmen, dass sie sich dich auf der einen Seite immer unterstützt haben, oder? Das ist mal ein wichtiger Punkt, habe ich mir notiert. Und ja, dass eben die Umstände ein bisschen speziell gsi sind.
Ja, mein Vater ist halt in einer Familie aufgewachsen, wo sie sehr viele Kinder waren. Und er ist nachher aus dieser Familie rausgenommen worden und ist auf einen anderen Hof versetzt worden. Und hat dort müssen als Knecht arbeiten. Also ist in der 6. Klasse zur Schule gekommen. Und hat dort müssen als Knecht arbeiten, hat auch nicht dürfen bei der Familie leben, sondern er ist quasi neben dem Stall, hat er so einen Garten gehabt, wo er drinnen hat dürfen schlafen, zusammen mit den Knechten. Meine Mutter ist ähnlich aufgewachsen. Die ist im Berner Jura aufgewachsen, also in einem französischen Gebiet. Das ist noch spannend, oder? Sie war ein reformierter Bauer gewesen. Reformiert, jetzt kommt das ein bisschen rein. In einer total katholischen Umgebung. Und das war in den 30er Jahren gewesen, 20er, 30er Jahren. Und dann ist das katholische versus reformiert viel ausgeprägter gewesen als heute. Heute ist ja das kein Thema mehr, ob du reformiert bist oder katholisch. Meine Mutter hat immer gesagt, die Katholiken haben uns die ganze Zeit belogen und haben uns ausgeschlossen. Und das hat sie dann auch ein bisschen geprägt. Und meine Mutter hat übrigens auch, als ich entschieden habe, in den Kanton Luzern zu kommen, sie das nicht können begreifen. Du kannst doch nicht zu diesen Schwarzkatholiken leben. Sie hat dann gemerkt, was auch ein bisschen her zu uns genommen hat, hier, dass das so Menschen sind wie wir anderen, wie alle anderen auch. Oder? Und die Eltern haben sich kennengelernt. Heute kann man das so sagen, dass heute wäre es eine psychiatrische Klinik, dann war es eine Irrenanstalt. Meine Mutter hat dort als Hilfsköchin gearbeitet über die Jahre. Und mein Vater ist dort hergekommen, auch als Knecht, der auf einem Aussenhof von dieser Irrenanstalt mit diesen Insassen gearbeitet hat. Und dann haben sie sich an einem Personalfest kennengelernt. Das ist so ein bisschen der Weg der Eltern.
Mhm. Und der Babi ist für dich Kind.
Für dich Kind, ja. Das Wort wollte ich nicht sagen, weil das hat auch so einen Nachgeschmack, oder? Es ist ja nachher auch darum gegangen, kannst du die entschädigen? Das war ja eine Diskussion gewesen, vor ein paar Jahren. Und da hat man ja denen für Kinder, einen gewissen Betrag zugesprochen. Ich habe immer gesagt, das nützt nichts, der Betrag. Das ist eine kleine Entschuldigung für das, was passiert ist. Mein Vater hat auch nie über die Zeit reden. Das war für ihn schlimm gewesen, für meine Mutter ein bisschen weniger. Sie ist eine gute Bauernhof-Familie gesehen. Aber eben sehr einfach. Und ihr Ziel war immer, und das habe ich bis ins...
Und wir haben die Bälle,
ja, die das ist schon die Frage, meine Mutter hat, oder meine Eltern haben immer gesagt, dir sollt es mal nicht so haben wie mir, euch soll es mal besser gehen. Und mir wird dann manchmal gefragt, wer sind deine Vorbilder? Und da gibt es ja viele Leute, die sagen, ja eben Churchill und weiss der Teufel wer alles, oder, wo man dann nimmt. Ich sage immer meine Eltern. Meine Eltern haben mir das ermöglicht, was ich heute darf sein. Und das ist nicht selbstverständlich, weil später habe ich ja noch mal die HWV gemacht, höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule. Betriebswirtschaftsstudium ist ja das eigentlich. Meine Eltern haben das nie verstanden, was ich mache. Aber sie haben immer gesagt, wenn du das machst, ist das sicher etwas Gutes. Und das ist etwas Wertvolles, was ich heute immer noch mit Stolz auf meine Eltern zurückschaue, was sie mir ermöglicht haben. Das hat mir auch den Weg aufgetan nachher auch. Und ich wollte nie Karriere machen. Ich habe immer gesagt, was mir Spass macht, das mache ich. Und wenn es mir keinen Spass mehr macht, dann gehe ich weiter. Und das habe ich zum Glück das Leben lang machen können.
Ja, ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Dann gehen wir dort Richtung Berufskarriere, in Anführungszeichen. Wie du gesagt hast, hast du es nie machen. Es ist ein bisschen dir zugeflogen, vielleicht auch durch deine offene Art. Die, ja, darf man sagen, sympathische Art, dass du auch die Fähigkeit hast, auf Menschen zuzugehen. Jetzt habe ich gerühmt. Jetzt schauen wir, wo du das hast können anwenden konntest. Also ich habe mir noch die Dentalhygiene in ganz Europa unterwegs gesehen.
Ja,
was hast du dort vertrieben oder vermarktet?
Weißt,
und
das ist nach der HBV
gibt es etwas, was dir in Erinnerung ist, dort, von den Ländern her oder von Begegnungen?
Ja, das war nach der HBV gesehen. Es ist darum gegangen, ich habe immer so ein bisschen entweder Rechnungswesen oder eben Marketing. Und Rechnungswesen habe ich vorher schwerpunktmässig immer ein bisschen geschafft und das Gefühl gehabt, Marketing, Verkauf würde mich interessieren. Und wenn du willst, gut im Marketing sein willst, dann musst du das von Pike aufmachen, dann musst du im Verkauf sein. Und dann hat meine Freundin dann zumal, nachher meine Frau später, hat ein Inserat gesehen, wo in Tessin eine Stelle ausgeschrieben war und das hat super getönt. Area Sales Manager International. Meine Frau hat gesagt, bewirb dich dort. Die suchen einen, der Deutsch kann, der ein bisschen Französisch kann und so. Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung von Italienisch, oder? Aber das kannst du ja gleich bewerben. Dann habe ich mich beworben und dann war das eine Firma, die ist in der Nähe von Lugano. Ist die gesehen, eine Familienfirma. Und dort war das ganze Management Deutschschweizer. Und in der Fabrik waren alles Italiener, Grenzgänger und Tessiner. Und dann haben die mich zu meiner Überraschung genommen. Und dann bin ich dort als Assistent von dem Area Sales Manager International bin eingestellt worden. Und das ist die 6 Jahre, die ich in der Firma war, ist natürlich für einen jungen Mann etwas vom Besten, was du machen kannst. Ich bin international rumgekommen, ich bin rumgechattet jede Woche. Ich bin etwa 3 bis 25 Wochen pro Jahr nur unterwegs gewesen. Dann eben die Freundin im Tessin und die hat ihr Leben aufgebaut, oder auch. Und, wir haben später geheiratet. Also, es hat nichts geschadet. Sie hat einfach nachher nach etwa 5 Jahren gesagt, du, es wäre jetzt die Zeit, dass du ein bisschen mehr daheim wärst.
Mhm. Aber hat dir den Job vorgeschlagen?
Ja, hat mir den Job vorgeschlagen. Habe ich auch immer gesagt. Du hast mir es gesagt. Es hat mir gefallen. Ja. Und es war natürlich für mich eine Lebensschule gewesen. Ich war in Europa, in allen Ländern gewesen. Ich habe die Leute dort kennengelernt. Zuerst habe ich die Schule Englisch und die Schule Französisch können, oder? Und du hast, um den Job hast du gelernt, wie du musst umgehen mit ihnen. Du hast die Fachausdrücke gelernt von diesen Dentalprodukten. Das war eine Firma, die zahnärztliche Produkte hergestellt hat, aber sie nicht direkt den Zahnärzt verkauft hat, sondern an Firmen, die nachher mit Vertretern zu den Zahnärzten gegangen sind. Und dann konnte ich Schulungen können machen mit diesen Vertretern. Und dort ist eins vielleicht ein schönes Beispiel. Ich bin mal eingeladen worden, auf Hamburg einen Vortrag zu haben. Das waren vielleicht 100, 150 Vertreter, die die Produkte nachher verkaufen sollten. Und dann habe ich gedacht, wow, 100, 150 Leute, das habe ich noch nie gemacht vorher. Da musst du super Hochdeutsch können. Daheim habe ich diesen Vortrag gelernt und gemacht und da oder auf das Hamburg. Und dann bin ich vor die Leute gestanden, hatte diesen Vortrag gehabt. Und dann ist nach dem Vortrag einer aus dem Publikum zu mir gekommen und hat gesagt, Sie, Herr Ebi, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so gut Schweizerdeutsch verstehe. Von dann an habe ich gewusst, du musst dir gar nicht Mühe geben. Der Schweizer hat den Bonus, oder das finden die Deutschen niedlich, wie wir reden. Das niedlich kann aber auch sehr ein Vorteil sein, weil das wirkt auch sehr sympathisch. Du hast vorhin gesagt, der Berner oder, wirkt sympathisch und so. Und das hilft dir enorm. Und wenn du das weisst, aber nicht ausspielst, dann kommst du recht weit. Und die 6 Jahre, die ich durfte, in Finnland oder Schweden oder Norwegen oder im Süden Griechenland, Spanien, Portugal, überall durfte rumreisen, das ist natürlich wunderbar. Das können nicht manche Jungen machen.
Und kulturell hat es da auch Unterschiede gegeben. Also ich gehe davon aus, dass du im Norden zuerst mal ein Apero nehmen, zum Netzwerken oder zum Geschäft machen. Und vielleicht in anderen Orten ist man eher ein bisschen zurückhaltender oder ein bisschen förmlicher. Oder,
ist im Süden fast schlimmer.
Ja.
Portugal, wenn ich dort haben wir einen Generalvertreter gehabt. Der ist mit mir zu seinen Kunden gegangen. Und jedes Mal haben wir so morgen um 9 Uhr, vor der 9 Uhr musste ich nichts machen, um 9 Uhr angefangen, da hat es ein Frühstück gegeben und immer Portwein. Und du bist nicht um den Portwein herumgekommen, oder? Den musst du trinken und den musst du gut finden, weil der hast du auch schon wieder eine Eintrittstür gehabt. Und dann bist du natürlich immer am Abend bist mit denen fein essen, die haben dich hier rumgeführt in den Restaurant. Und du hast natürlich auch die Leute kennengelernt. Und vielleicht hat das mir auch geholfen, die Offenheit, die ich heute habe, gegen alle Leute. Ich tue nicht klassifizieren. Für mich sind alle Leute genau gleich. Dass mir das geholfen hat, dass ich heute so bin, so tolerant bin, so offen bin, so neugierig bin, neue Sachen kennenzulernen.
Nachher ist es weitergegangen mit einem Bruch, kann man sagen. Oder wieder fast, also ja, eben ganz etwas anderes. Vizedirektor Lebens- und Futtermittelindustrie. Wäre so das Stichwort. Wie ist es zu dem gekommen?
Ich habe ja die Lehre gemacht, die kaufmännische Lehre in dieser Firma, die die Futtermittel und Lebensmittel hat hergestellt oder verarbeitet und auch die Logistik hat gemacht, also Transport. Und dann bin ich weg gewesen, und da war eine Familienfirma gewesen. Von dem habe ich sehr viel gelernt. Von dem Inhaber. Das war eine Firma gewesen, die ich die Lehre hatte, macht sie das 100 Mitarbeiter gewesen. Mhm.
Und sind der, Entschuldigung, wenn ich da einhocke, sind die vom Tessin wieder in die Deutschschweiz
gekommen? Wir haben eigentlich, wo meine Frau hat, oder meine Freundin dann zumal gesagt, nein, er ist mittlerweile eine Frau geworden, 88 geheiratet. Sie hat ja gesagt, es wäre einfach schön, wenn du mehr daheim wärst. Das verstehe ich, oder? Ich bin am Freitag oder Samstag heimgekommen, müde gesehen, dann hat sie die Erwartung gehabt, jetzt machen wir etwas miteinander. Und dann bin ich froh, dass wir nicht zu viel haben gemacht, weil ich bin auch wieder gegangen, 2-3 Wochen. Und dann habe ich im Tessin versucht, einen Job zu finden. No Chance, dann zumal etwas zu finden, das auch gestimmt hat, oder? Es muss ja auch stimmen. Und dann hat mich der Firmeninhaber immer ein bisschen bewirtschaftet. Ist einmal im Jahr ins Tessin gekommen, ist mit mir gegessen und hat gesagt, ich will dem mal retour. Und ich habe mir immer überlegt, du solltest nicht zweimal in die gleiche Firma gehen. Es ist aber so, dass Lehrling und nachher als Angestellter, der eine Geschäftsleitungsfunktion hat, das ist etwas anderes. Ich hatte zwar die gleichen Leute zum Teil noch, wie ich die Lehre gemacht habe, das war aber kein Problem. Und dann sind wir in die Deutschschweiz gekommen. Und dann sind wir auf Burgdorf gewohnt, Kanton Bern. Und gearbeitet habe ich in Langenthal, aber auch wieder international, weil wir ja Tochterfirmen hatten. Und dann bin ich halt dort auch wieder ein bisschen rumgereist, aber lange nicht mehr in dem Mass, wie ich im Tessin bin rumgereist. Und die Firma hat, wie gesagt, hat Schocke verpackt, hat Teigwaren verpackt und transportiert immer Private Label, also für Migros, für Coop, für die Landi. Und hat aber auch Kleintierfutter hergestellt, und zwar für Nager, Küngeli, Meersäule, Hamster, aber auch für Vögel. Und sie hat auch, das kennt heute noch jeder, wenn man in die Coop oder in die Migros geht, gibt es eine Ecke, wo im Winter die Fettknäule sind, Meisenknödel, die so mit Fett zusammengemacht wurden. Mm. Das ist eine Tochterfirma in Österreich, könnte ja auch wieder eine Geschichte erzählen, die weit geht, wo die herstellt und wo die weltweit vertreiben. Und die Firma haben wir dann aus einem Konkurs rausgekauft, die war tot gewesen, weil der Inhaber von dieser Firma dann hat finanziell Abenteuer gewagt und ist auf die Schnur gegangen, auf Bandisch gesagt. Und die Firma haben wir aus einem Konkurs kaufen und keine Mitarbeiter mehr gehabt, nichts, tote Firma. Und dann hat mein Chef dann zumal, der Inhaber von dieser Familienfirma, gesagt, weißt du, Jürg, gang du auf Österreich, mach dort die Geschäftsführung, du die Firma möglichst rasch wieder zum Laufen bringen. Also ich hatte dort sehr viel Vertrauen gehabt. Das erste, was ich angestellt habe, ist Chefsekretärin, weil die hat alle kennt, oder? Ich habe einen Beige Arbeitsvertrag vorgedruckt und habe ihr gesagt, jetzt lass alle ein, die du einstellen willst. Ich hatte keine Ahnung, wer ich da so nennt, wie die gut waren. Sie war jahrelange Chefsekretärin, sie hat die Leute kennt. Und so haben wir innerhalb von einer Woche etwa 100 Leute angestellt. Und hey, der Rohstoff war noch dort, oder? Das Zeug war vorhanden. Und dann haben wir dort davon produzieren. Und das ist auch wieder so eine Erfahrung. Mhm. In Österreich, mit einer Sonderbewilligung, weil eigentlich musst du als Geschäftsführer in Österreich wohnhaft sein, wenn du Geschäftsführer von einer GmbH bist. Wir haben eine Ausnahmebewilligung bekommen, für mich innerhalb von 2 Jahren Geschäftsführer zwingen und anzustellen, der Österreicher ist. Das haben wir nachher auch geschafft.
Und seither geht es allen Vögeln in der Schweiz wieder gut im Winter.
Super, ja, es hat ja keinen Winter mehr, gell?
Ja. Und also ich weiss gar nicht, darf man die futtern? Also ich könnte das auch da, das Vögel, das man einmal aufgehängt
genau,
hat, dann die Meiseli und andere Vögel.
Dürfen du immer, solltest du es nicht, oder? Ja. Weil solange dass sie selber das Futter können finden, sollten sie nicht daran gewinnen, dass du ihnen künstlich Futter hergibst. Mm. Es ist natürlich schon ausgerichtet, dass wenn du deckte Schneedecke hast, dass du dann solltest du fahren. Mm.
Und also Firma gibt es noch?
Firma gibt es noch. Ja. Die ist ja also nicht abgewirtschaftet.
Ja, nein, nein, ist nicht wegen dem. Im Gegenteil, du, bei dort, wo du hingehst, geht es ja, ja steil bergauf, kann
wo
man
ich,
sagen.
Als ich die Firma habe verlassen, sind wir etwa 700 Mitarbeiter gewesen. Ja.
Ja,
aber das etwas... ist nicht wegen mir. Das ist einfach, wir haben... Der Chef war ein Visionär. Gewesen. Der hat immer gewusst, was er anpacken will. Und das hat er vollzogen. Er hat mir immer, er hat mir 2, 3 Sachen gesagt, die ich eigentlich auch immer habe. Wahrgenommen und mitgenommen. Er hat mir zum Beispiel gesagt, mach immer, dass du am Computer sagst, was er machen soll und nicht, dass der Computer dir sagt, mhm, was du machen
sollst. Und das wie ist... machst du die Kaffeemaschine heute?
Ja gut. Nein, aber als Grundsatz, oder, heisst ja das, gang du in Lein, du lässt dich nicht durch eine Maschine führen. Wenn du dich durch eine Maschine führen lässt, wirst du irgendwann ersetzt werden. Mhm. Und das ist schon, ich meine, das war 80er, 90er Jahre.
Ja, ja, das ist aktuelles
das
Thema.
Das ist unglaublich,
ja,
oder? Und das hat mich schon beeinflusst. Das Zweite war, mach immer das Gegenteil, was der Bank sagt. Weil die wollen ja mit dir Geld verdienen.
Sicherheit haben.
Ja, das habe ich jetzt nicht immer eingehalten. Aber so als Grundsatz sind das zwei gescheite Sätze, finde ich.
Nachher hast du es ein bisschen strenger haben, in einen Ort wechseln, wo die Finanzen noch ein bisschen sensibler sind, bist du nachher ins Gesundheitswesen. Also bist CEO geworden, Spital Sursi, später noch CEO Spital Basel-Land. Ich würde jetzt behaupten, mit dem CEO-Posten bist du nachher auch in die Region gezügelt. Oder bist du vorher schon zämpig?
Nein. Das ist, ich bin ja nicht nur von Sursi, sondern auch von Wohlhausen. CEO war von Sursi und Wohlhausen. Also wir haben zusammen mit Leuten, wir machen es ja nie allein, aber ich habe immer das Glück gehabt, gute Leute um mich zu haben. Und mit diesen Leuten zusammen haben wir die Fusion gemacht von diesen zwei Spitälern zum kantonalen Spital Sursee-Wohlhausen.
Wann war das in den 90er Jahren?
Nein, das war 03 bis, okay, ja, ich war bis 09 dort, 08, 09. Und dann haben wir ja noch die Fusion gemacht mit dem Luzerner Kantonsspital, also Kantonsspital Luzern, zum heutigen Luzerner Kantonsspital. Oder? Und ich war der überzählige Direktor eigentlich, weil der Benno Fuchs, der heute jetzt ja gerade verabschiedet wird im März 25, der war dann schon Direktor in Luzern. Es war klar, er wird der Direktor über alle vier Standorte, dann, weil ich ja noch Montana auch noch gesehen. Und dann habe ich gesagt, gut, Benno, ich helfe dir noch ein, zwei Jahre. Das aufbauen, die Organisation, aber dann wollte ich wieder in eine Führungsfunktion. Es hat aber noch eine Zwischenphase gegeben. Ich bin nachher vom Unispital Zürich angefragt worden. Sie haben gehört von mir, dass sie Erfahrung haben von Fusionen und Reorganisationen. Sie wollten ihr Unispital neu ausrichten, weil sie Interesse hat, dort mitzuarbeiten. Und dann habe ich gedacht, ja, das Stempel von Unispital, das klingt noch gut in einem CV, in einem Lebenslauf. Habe das gemacht und das war auch sehr eine interessante Geschichte. In einem Unispital oder in so einem renommierten Spital dürfen eine Reorganisation mitmachen. Und ich war dort auch selber Chef von einer grossen Abteilung mit etwa 1600 Leuten in diesem Unispital, das ich führen durfte, wo das Kerngeschäft gemacht hat, also die Operationen und Intensivmedizin, die Geschichten. Mhm. Und dort habe ich, du hast es in der Einführung, die wir im Vorgespräch hatten, dort bin ich auf die Lean-Management-Geschichte gekommen, wo es darum ging, wie du schlanke Prozesse machen. Und dann hat mich Basel angefragt, also Basel-Land. Sie haben drei Spitäler. Liest du Bruderholz und Laufen? Sie möchten die auch fusionieren, ob ich bereit wäre, mitzuarbeiten. Weil ich habe ja Erfahrung in dem. Und es ist eben ein bisschen so, sobald es eine Routine wird, denke ich, es ist nicht mehr für mich, ich möchte etwas Neues machen können. Und immer im richtigen Moment habe ich irgendwie einen Kontakt bekommen, wo sie mich gefragt haben, würde dich das interessieren? Und ich bin immer neugierig und offen und dachte, das ist schon spannend. Und bin auch dorthin gekommen.
Ja, wenn wir jetzt das Bild vom Vögelin noch verwendest, ist dir alles ein bisschen zugeflogen.
Ja.
So die Aufgaben. Jetzt kann man auch das umdrehen und fragen, hast auch du bewusst mal einen Job gesucht, den du hast wollen machen, bevor etwas gekommen ist, dass du sagst, dort will ich reingehen, das muss ich machen. Ja. Also ist Gesundheitswesen etwas gewesen, das unbedingt mal machen.
Ich war 15 Jahre in dieser Firma, die die Vögelfutter zum Beispiel gemacht hat, die Logistik gemacht hat. Und dann war schon die Diskussion, die Krankenkassenprämien werden irgendwie teurer, die Spitäler werden irgendwie teurer. Und ich bin ja halt immer noch mit einem Teil von meinem Herz in den Finanzen drin gewesen. Und ich habe immer gesagt, die werden in den Spitälern mal über Geld davon reden. Weil bis dann hat einfach das Spital etwas gemacht und der Kanton hat gezahlt. Und dann ist die Diskussion aufgekommen und ich habe gesagt, das würde mich interessieren. Vor allem.
Das ist mit Fallpauschalen Diskussion.
Ja. Weißt du, halt die Kosten. Wie tust du überhaupt Kosten von was definieren oder eruieren in einem Spital? Das Produkt eines Spitals ist der Patient, der mit einem Leiden reinkommt und möglichst gesund hoffentlich wieder rauskommt. Wie tust du das kostenrechnungsmässig erfassen und machen? Und dann ist das Spitalwelt, ist das neu gewesen, der Gedanke. Und ich dachte, das wollte ich machen. Wir sind nach diesem Job in dieser Logistik, in dieser Futterwelt, haben meine Frau und ich eine Reise gemacht. Wir sind ein halbes Jahr auf Australien. Und dann irgendwie, wir haben aber ein Haus in Burgdorf und alles behaltet. Und
jemand auf der Rasenmeid.
Ja. Und dann, ja. Und dann irgendwann, ich bin nach 4 Monaten heim, habe gesagt, du, ich muss wieder für einen Job schauen, sonst läuft uns das Geld langsam aus. Und dann bin ich heim, bin mich überall bewerben und habe gesagt, jetzt will ich Spitaldirektor werden. Ich war ja Vizedirektor, ich habe Managementerfahrung, ich habe ein breites Wissen, Kostenrechnung. Dann habe ich mich auf jede offene Position beworben. Ich bin überall abgelehnt worden. Keine Erfahrung im Gesundheitswesen. Nachher habe ich gesagt, aber ich will.
Das ist das, was dich antreibt, einmal ja, mehr, sehr wahrscheinlich.
Ich will ins Gesundheitswesen. Und dann bin ich die Stufe zurück. Auch lohnmässig und alles. Mhm. Bewusst Stufe zurück. Ich habe gesagt, ich will dort rein. Und dann habe ich mich zur See beworben, als Leiter Finanzen und Controlling. Bin einmal vorstellen, gerade hergekommen. Dann haben sie mich angestellt. Und dann bin ich dort Leiter Finanzen-Controlling gewesen. Und dann ist eigentlich ein tragischer Vorfall, ist ein bisschen zu meinem Glück geworden. Mein Chef, der Spitaldirektor zu dieser Zeit in Sursee und Wohlhausen, gerade so anfangs, der ist in der Ferien gestorben. Und dann ist es darum gegangen, wie geht es das weiter? Und dann hat der Regierungsrat Markus Dürr, der hat mir angerufen und gesagt, Herr Ebi, der kennt mich nicht. Und das stimmt ja. Da bin ich aufgestanden, als ich mit dem Herrn Regierungsrat telefoniert habe. Ihr kennt mich nicht, aber ich wollte euch als neuer Direktor. Dann habe ich gesagt, ja, es ehrt mich natürlich, Herr Regierungspräsident sogar dann. Aber da gibt es sicher 2, 3 noch andere in einem Spital, das 1200 Mitarbeiter hat, die sich auch Hoffnungen machen würden. Und ich habe ihm zwei noch sagen gesagt, die wollen das sicher machen. Und da bin ich sicher nicht der Neue, der kommt und das gerade übernimmt. Mhm. Natürlich hätte ich es gerne gemacht, aber... Und nachher hat der Herr Dürr gesagt, ja, wie lange braucht ihr noch, für zu überlegen? Und ich habe gesagt, ja, eine Nacht, ich will das noch mit meiner Frau anschauen. Ich habe aber gewusst, ich will es. Und ich habe ihm aber gesagt, aber Herr Dürr, ich will, dass ihr mit diesen zwei mindestens redet. Also, er ruft mir am Samstagmittag wieder an. Und am Samstagmittag hat er mir angerufen. Also, ja, der redet mit denen, die wollen nicht. Markus Dürr live, oder? Ich habe ihn geliebt. Und dann hat er mich gefragt und gesagt, jawohl, ich mache es. Dann hat er gesagt, also komme ich gerade auf Luzern, das Regierungsgebäude, dort und dort, der Vertrag ist schon parat. Und dann bin ich am Freitag als Leiter Finanzen, am Montag als neuer Direktor in diesem Spital gelandet. Oder? Und durfte auch dürfen mit diesen Leuten zusammen eben die Fusion machen von diesen zwei Spitälern und nachher mit Luzern zusammen. Mhm. Das ist, ich habe bewusst in die Spitalwelt wollen und ich habe den Schritt nie bereut. Ich habe heute sage ich immer, eine Firma in der Industrie führen, das ist nicht einfach, das ist komplex, aber ein Spital führen, das ist etwas am komplexesten, das man führen kann. Mit so vielen Fachexperten drin, wo jeder der grösste, beste und schönste ist, wenn man die Ärzte anschaut. Ist nicht ganz easy und das hat mir, das ist für mich eine super Erfahrung gewesen. Hat sich nie bereut.
Das ist eine obenfüllende Sendung, wo wir nur über das machen können, Gesundheitswesen. Wir werden aber auch noch darüber reden, über deine aktuelle Tätigkeit in Sempach und wie vielleicht jetzt auch das Unternehmerische, das du mitbringst, Finanzen, direkt einfließen. Das machen wir gerade. Jetzt schalten wir in die Werbung. Bleiben dran. Bis nachher.
Der Videopodcast wird Ihnen präsentiert von Pura Banjo, der Traumbadmacher von der Grüter Hans AG. Wir erfüllen Ihren individuellen Badtraum bis ins kleinste Detail. Dank uns investieren Sie nachhaltig und sinnvoll in die eigenen 4 Wände.
Der Videopodcast wird produziert von Luvido Videoproduktion. Deine Partner für Videoproduktionen aus der Region.
Ja, willkommen zurück aus der Werbung. Neben mir ist immer noch Jürg Ebi, Stadtpräsident Sempach. Und über das werden wir jetzt noch ein bisschen mehr reden. Wir haben schon ganz viel Spannendes gehört von deiner Vergangenheit, von deinem unternehmerischen Geist, von den Finanzen, vom Lean-Management, das heisst Kosten im Griff haben oder eben schlank behalten. Wie ist das Zempach so? Quereinsteiger in der Politik. Ich würde sagen, also es ist eine riesen Leistung, wenn man als fremde Fötze, jetzt nicht falsch verstanden, nicht als ein Ursempacher, du hast das angesprochen vorher mit dem Kanton, wenn man da wechselt, dann ist immer einmal so ein bisschen, ja, wer ist jetzt das? Wie hast du das geschafft, dass du gewählt wirst als Anführungszeichen Fremde?
Mein Ziel war nie im Leben gewesen, Stadtpräsident zu machen. Auch Politik ist für mich etwas gewesen, was ich nie hatte, zum Ziel zu machen. Ich bin als CEO bin ich glücklich gewesen. Die Situation ist halt nachher so geworden, meine Frau, also meine Freundin von früher, die ich vorhin schon mal erzählt habe, meine Frau ist mit 57, hat sie Krebsdiagnosen bekommen. Und die Krebsdiagnose ist so gewesen, dass wir gewusst haben, dass sie wahrscheinlich maximum so 2 Jahre noch wird können leben. Sie war eigentlich mit 55 gewesen. Und sie ist dann mit 57 gestorben. Und ich habe, dann bin ich in Basel gewesen. Und hat die 3 Spitäler dort geführt.
Darf ich mich fragen, haben Sie da gewohnt in Basel?
Nein.
Sempach schon?
Dann schon in Sempach. Okay, ja. Weil vorher, ja. Oder den Schritt nach Sempach habe ich gemacht, ja. Als ich auf Sursee gegangen bin. Und wir gewusst haben, wir machen hier verschiedene Fusionen, habe ich irgendwo ein bisschen Mitte wollen kommen von diesen 3 Spitälern. Und Sempach ist ideal gelegen, an der Autobahn an. Und so. Und dann sind wir auf das Sempach gekommen. Und als meine Frau ist krank geworden, habe ich die Pflege ist immer intensiver geworden. Das ist für mich, das ist meine Traumfrau gewesen. Sie war 18, als ich sie kennengelernt habe, die 22. Wir hatten ein super Leben miteinander. Und für mich war klar, ich wollte die Zeit, die wir noch haben, miteinander verbringen. Und dann habe ich in dem Kantonsspital Basel-Land, wo ich dann CEO war, das ist ein Spital mit 5'000 Mitarbeitern, also fast 6'000, habe ich gesagt, ich kann diesen Job nicht mehr so machen, wie ich das mir für mich vorstelle, für das ich wirklich CEO bin. Ich kündige. Weil ich wollte mich um meine Frau kümmern können. Dann hat aber der Verwaltungsrat gesagt, nein, wir wollen das nicht, du musst bleiben. Mach doch noch, das ist doch vielleicht für dich auch noch gut, mach doch noch ein Projekt, ein Lean-Management-Projekt im Operationssaal, wo mein Herz halt auch immer ein bisschen schlägt dafür. Mach doch das Projekt und wir suchen eine Nachfolge. Dann haben wir zuerst mal ein Büro eingerichtet mit meinen engsten Mitarbeitern, die quasi CEO-Office waren. Ich habe Teilzeit geschafft, nur 80%, und habe gemerkt, das ist es nicht. Ich kann auch nicht mehr Chef sein in dieser Art. Und dann bin ich auf 50% runtergegangen. Ich habe ja noch etwas verdienen müssen, oder? Nebendran. Und habe gemerkt, oh, das funktioniert nicht mit der kranken Frau daheim. Und habe nachher, und auch für die Firma war es nicht gut gewesen, weil ich bin der ehemalige CEO gewesen, habe 8 Jahre lang die Firma geführt und bin jetzt plötzlich Projektleiter. Der neue CEO, den man eingestellt hat, der hat eigentlich keine Chance gehabt, weil die sind immer mich fragen. Ja. Und dann habe ich gesagt, schau, das ist besser, ich gehe definitiv. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, eben für meine Frau da zu sein. Und dann ist parallel das mit der Neuwahl von dem Stadtpräsident gekommen.
Ich würde sagen, vorher bist du aber Zempach nicht gesehen worden. Vielleicht im Ausgang und beim Essen. Ja. Oder, aber unter der Woche bist du eben weg
gewesen, in Basel. Ich bin noch Mitglied vom Seeklub gewesen. Samstag, Sonntag, wir hatten so eine Freundesgruppe, die immer auf dem See ist.
Und dann kommt er zurück und sagt, jetzt bin ich da, wende er mich.
Ja, nein, ist anders gegangen. Sie haben mich angefragt, ob ich Interesse hat an diesem Stadtpräsidium. Vom Seeklub her eigentlich auch ein bisschen initiiert. Dort habe ich die meisten Leute kennt. Und hat es aber einen anderen Kandidat gegeben. Guter Freund von mir eigentlich auch, der auch wollte Stadtpräsident werden. Er war vom Gewerbe, ein Ursempacher. Und dann habe ich gedacht, ja, die wollen haben wir Pseudokandidat, das ist in Ordnung. Gehen wir an die Nominationsversammlung von der Partei. Das war eine öffentliche. Gewesen. Und ich habe meiner Frau gesagt, weißt, jetzt mache ich 40 Stimmen und nachher gehen wir dann wieder heim. Der Fall ist erledigt. Und nachher in der Nominationsversammlung hast du einfach gemerkt, wie der Wind gekehrt hat, wie plötzlich die Leute auf mich fixiert waren. Und ich habe interessanterweise die Nominationsversammlung auch gewonnen. Und dann hat man aber gleich 2 müssen aufstellen. Und dann bin ich als Nummer 1 aufgestellt worden und der Gegenkandidat als Nummer 2 ist aufgestellt worden. Und dann hat es einen ersten Wahlgang gegeben. Dort haben wir irgendwie 5 Stimmen gefällt für den Stadtpräsident. Und er hat irgendwie 15 Stimmen weniger gehabt. Eine Nominationsversammlung hat er viel mehr weniger gehabt. Und ich vergesse das nie mehr, als er dann kam zu mir und hat gesagt, Jürg, hast du gesehen, ich habe aufgeholt von der Nominationsversammlung zur Abstimmung. Ich habe aufgeholt, im zweiten Wahlgang schon eine Idee.
Ich komme noch.
Und ich habe ihm gesagt, ich bin nicht so sicher, weil die haben wollen wählen, die haben die im ersten Wahlgang gewählt. Mein Potenzial, keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich die grössere Wahrscheinlichkeit, mehr Stimmen zu machen als du. Haben wir so diskutiert und ich bin wirklich überzeugt, das ist ja so. Und wenn ich halt den Blut habe gerochen, oder doch, ist sogar etwas möglich und der Stadtpräsident ist noch lässig. habe ich natürlich auch ein bisschen dafür gearbeitet. Und im zweiten Wahlgang war es sehr klar.
Es gelangt, ja. Was hättest du gemacht, wenn es nicht gelangt hat? Also jetzt
beruflich oder? Wahrscheinlich hätte ich mich selbstständig gemacht. Ja. Und hat Beratung gemacht im Lean-Management, in der Spitalwelt. Ja. Ich hatte auch Angebot gehabt, so etwas zu machen. Aber ich habe mich zuerst jetzt mal um meine Frau gekümmert. Mhm. Und dann, das Stadtpräsidium ist ja auch nicht ganz ohne, wenn du so von quer reinkommst, oder?
Ja, das wäre der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Du hast mal gesagt, wegen dem Entscheiden, oder? Dass du jemand warst, der selber entscheiden konnte, CEO, logischerweise. Und jetzt sind die Prozesse ein bisschen anders. Im politischen Sinn hast du dich da dran gewöhnen mittlerweile, dass du wie einen offiziellen Weg musst gehen und halt nicht so unternehmerisch schnell kann umgesetzt werden.
Das ist das, was ich heute noch manchmal hadere damit. Oder? Es ist aber auch gut. Ich bin überzeugt, wir haben das beste politische System. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Als Stadtpräsident habe ich wirklich zuerst gemeint, ich sei der Chef vom Stadtrat. Und ich kann jetzt dort Sachen einfach entscheiden und machen und tun. Okay. Und als ich in das Amt hineinbekomme, dann hatte ich auch Stadtschreiber gehabt, oder Gemeindeschreiber in einer normalen Gemeinde. Und in der Stadt ist das der Stadtschreiber. Und dann hat er manchmal Sachen gebraucht. Da habe ich gesagt, komm, das entscheiden wir gerade, da tun wir gar nicht in den Stadtrat. Nein, das kannst du nicht, du musst da in den Stadtrat und so. Ich gesagt, nein, machen wir nicht, einen kleinen, sage ich da. Tun wir machen. Dann hat er es dann gemacht. Und dann irgendwann ist der Stadtrat auf mich gekommen und hat gesagt, du Jürg, gell, du bist dann nicht unser Chef. Du kannst nicht einfach entscheiden. Du bist einer von fünf. Du hast dein Ressort, wo du verantwortlich bist. Präsidiales. Aber Bau und so darfst du nicht entscheiden. Und dann habe ich gemerkt, das stimmt. Der Stadtpräsident, hast du eigentlich gar keine Kompetenz. Du darfst die Sitzung leiten. Und das ist das, was natürlich ein riesen Unterschied war zu vorher. Vorher habe ich entschieden, habe das Risiko getragen, bin hergestanden, dann bist du vielleicht in der Basler Zeit ein bisschen verrissen worden, weil wieder einen Entscheid hast getroffen und ein paar Leute in die Medien sind. Aber du hast die volle Konsequenz und die volle Entscheidungsfreiheit gehabt. Und das ist als Stadtpräsident nicht so. Aber ich finde es gut. Wir haben ein System, wo keine Könige können wachsen können. Wir haben ein System, wo du auf Konsens ausgehst. Und das sind vielleicht nicht immer die besten Entscheiden, aber es sind gute Entscheiden.
Mhm. Jetzt bist du auch schon länger dabei, zweite Amtsperiode. Du hast auch gesagt, ich kann mit Kritik umgehen. Was ist denn für Kritik gekommen bis jetzt?
Da kommt natürlich immer wieder, gell?
Du bist das, was dir jetzt gerade am meisten gekommen ist oder das, was am intensivsten war für dich, wo du musst sagen, oh.
Gell, du hörst immer wieder, dir macht nicht das, was die Bevölkerung will. Und das ist ja immer die Frage, was ist Bevölkerung? Und wir haben aus diesem Grund ja auch eine Bevölkerungsbefragung gemacht.
Ist nicht der Stammtisch, wie wir
es da sind. Im 23, oder? Ja. Oder? Nein, ist nicht der Stammtisch. Du hast natürlich eine ältere Einwohnerschaft, die so quasi denen gehört, Sembach. Du hast ein historisches Städtchen, wo ISOS-Mitglied ist, also Inventar von den schützenswerten Objekten in der Schweiz, wo Wacker-Preisträger ist. Du hast Aussenorte wie die Schlacht oder wie Kirchbühl, oder? Wo du musst besonders Sorge haben dazu, dass du dich schon einschränken. Und da schauen natürlich auch die Leute drauf. Und es war gerade heute jetzt wieder der Fall gewesen, oder? Wir tun ja Baubewilligungen verlangen, also die müssen Baugesuch machen. Und dann tust du versuchen, artgerecht, richtig den Bau dürfen zu finalisieren und weiterzugeben, dass sie den realisieren können. Und du hörst natürlich immer wieder, ich habe heute gerade wieder ein Telefon gehabt, von jemandem, der sagt, was habt ihr jetzt dort wieder bewilligt? Das geht doch nicht. Dir, die immer sagen, wir haben ein schützenswertes Städtchen und so. Das sind Kritiken, oder, die halt musst können umgehen damit. Wenn ich einkaufe am Samstag in die Städtchen und ich kaufe über 90% von meinem täglichen Bedarf in Sempach ein.
Bist du aber auch gleichzeitig arbeiten, oder, wenn du als Stadtbier gehst,
einkaufen. Bist nicht mehr privat. Und es gibt immer wieder jemanden, der dich gerade sieht. Oh, wenn die gerade sehe.
Könntest du noch.
Und das musst du aber auch gerne machen. Du musst mit den Menschen, du musst Menschen gerne haben. Und du verstehst auch, es hat jeder, wenn sie anständig sind, kannst du das verstehen, dass der eine für etwas ist, der andere dagegen? Mhm. Ich bin der Meinung, wir versuchen, für Sempach die beste Lösung zu finden. Und da wirst du nie für alle die beste Lösung haben, sondern es ist halt ein bisschen deine Ausprägung und du hast den Gegner links und rechts, die sagen, wir hätten das anders gemacht. Und die Schwierigkeit halt ist auch das, oder kritisieren ist immer einfach. Aber selber in so ein Amt gehen und das Amt ausführen, das ist ja heute Schwierigkeit, findest du fast niemand mehr. Weil das ist halt auch Ja, das ist nicht einfach, wenn du weisst, jetzt gehe ich einkaufen und dann triffst du Hans und Fritz und Sepp und den, oder Sleazy und so und dann kicken sie dich an.
Hast du auf die Einkaufsliste hinten noch die Liste von den Anregungen, die kommen?
Ja.
Und dort wird glaube auch aktuell sein, dass wir ja, bei der Allee unten so das Liter oder das ganze ja, Freizeitaufkommen, kann man sagen, hat zugenommen. Das ist, glaube ich, etwas, was drückt bei euch.
Wir haben Problematik auf mehreren Schichten dort. Wir haben einerseits in diesen 10, 15 schönen Wochenenden im Sommer kommen sehr viele Leute auf Sempach. Und die gehen nicht nur in die Bade, die gehen auch bei Festhallen, unten an die Seeallee, gehen die baden. Und dann hörst du natürlich Stimmen, die sagen, das ist eine Sauerei, schickt doch die Leute weg, der See gehört uns. Und ich sage immer, schaut, wir Sempacher, wir leben im Paradies. Es gibt kaum einen schöneren Ort, wo man leben kann. Wir haben einen See, wir haben ein historisches Städtchen, wir haben eine Lebensqualität sondergleichen. Wir dürfen doch bei schönem Wetter die 10 Wochenende, 15 Wochenende, halt wegen mir, dürfen wir doch auch mal teilen mit Leuten, die das Privileg nicht haben. Das ist meine private Meinung.
Mit Sonnenuntergang noch, oder?
Mit dem schönsten Sonnenuntergang in der Schweiz. Wenn du in der Body bist bei uns, oder? Und dort ein paar etwas trinkst und richtig Sursee runterschaust, das ist der schönste Sonnenuntergang, den du kannst vorstellen. Das
ist das holländische Gehör vom Campingplatz.
Ja, ist auch so. Ja, aber herzlich willkommen, oder? Das gehört dazu. Die Leute konsumieren ja nachher auch in diesem Städtchen. Also, die profitieren auch ein paar Leute von diesen Besuchenden.
Also, du bist mehr auf Toleranz auch.
Ich bin dort schon so. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich eben viel bei rumkomme.
Wie ist das jetzt mit dem Jodufest letztes Jahr? Ist ja Halligalli gesehen. Die ganze Wiese besetzt, noch mehr Lärm, noch mehr Leute.
Und noch Bad und Diona.
Aber es war begrenzt natürlich. Ja. Also ein riesen Fest. Ja. Schön, wenn man so feiern kann und festen und so einen Platz zur Verfügung hat. Es hat auch negative Stimmen gegeben. Das wäre die erste Frage. Und das andere ist, wie ist die Gesamtbilanz, die ich jetzt für behaupte, das ist sehr eine positive Geschichte für Sempach.
Also für Sempach war das eine Riesenwirkung. Oder? Das war eine Plattform, wo wir können die entsprechende Kulisse bieten konnten, die in die ganze Schweiz rausgestrahlt hat. Ich habe das von Reaktionen her gehört. Und mit dem historischen Städtchen, wo das Fest drinnen zum Teil hat stattgefunden und auch im See unten hat stattgefunden, besser kann man es nicht haben. Wir haben ja Schwein zusätzlich gehabt wegen dem Wetter. Das hat bis dahin ja nur geschifft. 14 Tage vorher war ja das Turnfest. Das Zentralschweizerische Verbandsturnfest, oder? In Notto, wo wir auch zum Teil Unterstützung geboten haben, das hat ja nur einmal geregnet. Und das Jodufest, wo alles draussen stattfindet, praktisch, oder? Das wäre eine Katastrophe geworden. Und wir haben so Schwein gehabt, das hat vom Freitag oben an bis am Sonntag oben an vielleicht einmal, zweimal ein bisschen geregelt, aber schon das schönste Wetter. Und das ist natürlich von der Grundausgangslage her, ist das wunderbar gewesen. Nein, es war positiv gewesen. Rein von der Ausstrahlung her, von den Leuten her. Das ist auch 25 Jahre vielleicht einmal Zempach. Ist auch 25 Jahre vorher einmal Zempach gesehen. Dann hat es übrigens auch geregnet, bis auf einen Umzug. Bei uns hat es nicht geregnet, nicht einmal im Umzug. Und das ist schon eine Erinnerung, wo ich auch Freude daran habe, dass ich dort ein Teil davon sein durfte.
Ja, dann hat vielleicht auch die Leute sensibilisiert, vom Grossen wieder ins Kleine zu gehen, dass wenn es jetzt im Sommer Leute hat, dass man vielleicht sagt, ja, es hat nicht so viel wie am Jodufest.
Bin ich gespannt.
Ist ein guter Trick gewesen. Ja, bin gespannt. Also, das ist eine Herausforderung, sage jetzt mal, bei Kunden oder wo von der Bevölkerung kommt, dass man dort, dass so ein bisschen Littering im Griff hat oder Verkehrsaufkommen auch. Dann etwas anderes ist noch so, wenn wir jetzt, also ich bin zu Ursi aufgewachsen. Wir schauen hier die Berge, schauen Richtung Sempach, wir orientieren uns hauptsächlich auch hier Richtung See durchab. Ich sage, Ursi ist so ein bisschen stolzer, man redet mehr von Ursi, das zweite Zentrum politisch wird gefördert. Sempach ist so ein bisschen Mauerblümchen-Dasein und wird unterschätzt. Wie siehst du das? Also, wo schaust du durch? Schaust du jemanden auf Ursi und denkst, ich will da mal in die Höhe wachsen? Oder ich will nie so viel Verkehr haben, wie Ursi jetzt hat und Stau. Wir müssen vorher eben da Lösungen suchen. Allmend-Erschliessung ist dort bei euch gerade aktuell für das Industriegebiet. Wie siehst du so die also Dualität? Ursi-Sempach oder sind ihr eigenständig und schauen nicht auf die anderen?
Ah, nein, wir haben einen guten Austausch miteinander. Wir treffen uns auch regelmässig. Wir haben auch die Seegemeinde, alle Gemeinden um den See herum, haben regelmässige Treffen, ob das in kleineren Gruppen ist oder die gesamte Gemeinde und Stadtrat. Einmal im Jahr sind es die gesamte Gemeinde und Stadtrat. Aber wir haben einen guten Austausch und wir werden nie wollen Sursee konkurrenzieren. Sursee ist für mich ein wunderbares Städtchen, wo halt sehr gewachsen ist, wo sehr viel Industrie hat, wo neben Luzern das zweite Zentrum ist. Wir bezeichnen uns immer so ein bisschen als Subzentrum am oberen Sempacher See. Weil auch Sempach ist ein kleines
also
Zentrum.
Also Sub nicht Paddel, die draussen sind,
sondern... SUB.
Ja.
Am oberen Sempacher See, weil wenn man die umliegenden Gemeinden anschaut, die sind auch auf Sempach sind die fixiert. Die gehen nicht zwingend. Du gehst auf Sursee dann, wenn du Sempach das nicht findest. Ich sehe das bei mir selber. Oder? Ich gehe ganz ausnahmsweise mal auf Sursee etwas einkaufen, weil es den Laden jetzt bei uns nicht gibt. Und das unterschätzen wir in Sempach. Wir haben in Sempach im Städtli immer noch 65 Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, die Dienstleistungen und Gewerbsachen anbieten. Und das ist unglaublich. Kein leerer Laden. In diesem Sempach hin. Und wir haben eine Vielfalt. Wir haben vor Migro, die drinnen ist, über immer noch 6 Restaurants. Wir haben eine Metzgerei, wir haben eine Papeterie. Wir haben eine wahnsinnige Vielfalt an Läden. Und unser Ziel ist auch nicht zu wachsen in diesem Sinn. Wir streben an, im langfristigen Durchschnitt das Wachstum der Bevölkerung von 0,7%. Jetzt hat es von letztem Jahr auf dieses Jahr gerade einen rechten Schwung gegeben, weil wir haben zwei grosse Überbauungen, die jetzt frei worden und bezogen worden sind. Und wir haben heute Abend haben wir gerade Neuzuzügeranlass und da kommen 110 Leute. Mhm. Alles neue Leute, die nach Sempach sind gekommen, oder? Sempach ist ein spannender Ort zum Wohnen. Wir bieten unglaublich viel. Wir sind schnell an der Autobahn. Ich bin 3 Minuten von mir daheim auf der Autobahn. Ich bin 4 Stunden in Luzern. Und das ist natürlich auch eine Verlagerung, die passiert in der Stadt. Vermachst du es nicht mehr zu wohnen. Also gehst du raus. Und wir haben ein Thema in Sempach auch.
Ist moderat noch der Preis? Wohnungen gebaut? Haben Sie genug Wohnungen?
Moderat ist schön gesagt. Nein, es ist nicht mehr einfach, selber zu bauen. Mhm. Baulanderwerb und bauen, das ist eher teuer geworden. Mhm. Das ist auch ein Thema, wo wir uns damit beschäftigen müssen. Wie können wir als Sempach, wie wollen wir als Sempach dort unterstützen? Wir brauchen eine gute Durchmischung von der Bevölkerung.
Jetzt sind wir schon ein bisschen beim Ausblick. Wir könnten noch ganz lange reden. Zeit läuft ein bisschen davon bei den Herausforderungen jetzt von der Zukunft für Sempach. Bevor wir zu den Kurzfragen kommen, wie würdest du die beschreiben? Oder welches ist die grösste Herausforderung? Oder anders formuliert, wo willst du noch Akzent setzen in dieser zweiten, ich gehe jetzt davon aus, letzte Amtsperiode? Oder kann ich nicht, ob es eine Altersgiltine gibt? Oder,
ich könnte noch lange machen. Ja. Ich kann 16 Jahre machen.
Also rein vom pensionierten Alter rede ich jetzt, oder? Also ist immer schön, wenn aktive, fähige Leute so lange erhalten bleiben, wie es auch funktioniert und Sinn macht. Und dann, ja, wie siehst du die Zukunft?
Also
wo willst du noch die Schrauben ansetzen?
2-3 Themen haben wir, wo wir schon jetzt angefangen haben, mit das Projekt angegangen haben. Du hast es eben gesagt, das ist Seeufer. Wir hatten ja immer die Überschwemmungen jetzt gehabt. Mit der Klimaerwärmung wird das Thema wahrscheinlich zunehmen. Und der Weg, den wir am See entlang haben, der sehr genutzt wird, auch von Spaziergängern, der wird abgedreht, oder? Durch die Überschwemmungen wird das immer unterspielt. Und wir haben ja einen ganzen Haufen Bäume fällen in letzter Zeit, die gefühlt sind in diesem Wasser. Das ist ein grosses Thema, wie wir mit dem Seeufer umgehen. Das eine Thema ist Wasserabfluss.
Ja, wenn du mit Oberkiller redet und dem Kanton jetzt.
Genau, sind wir dran, da sind wir dran. Ja. Sie haben ja jetzt wieder korrigiert, was sie gemacht haben, weil man gemerkt hat, es kommt viel zu wenig Wasser weg. Und das ist bei uns das Problem. Wir haben Westwindlage, oder? Schlechtes Wetter kommt von Westen, prallt voll bei uns her.
Also Seeufer und Seeufer, Punkt 2.
Seeufer, Verkehr. Und zwar im Städtli und um Städtli herum. Das ist ein grosses Thema.
Frei, dann am Wochenende?
Nein, gar nichts. Das ist im Moment gar nichts. Wir haben ein Thema lanciert, Attraktivierung vom Städtli. Das Städtli bietet ein Riesenpotenzial. Meine private Meinung, wir haben viel zu viel Teer da drinnen. Der Teer ist zum einen nicht so schön. Wir haben viel Fläche, die man attraktiver gestalten könnte. Und das Zweite ist, der Teer führt auch zu einer Erwärmung im Städtli. Also im Sommer, wo ja die Erwärmung jetzt immer ein bisschen zunimmt, ist das um die 40 Grad um in diesem Städtchen mit dem Teer. Mhm. Und da gibt es ein Projekt Städtli-Attraktivierung, wo wir uns überlegen, wie können wir einerseits den Durchgangsverkehr, die einfach durchfahren, auf die Umfahrung bringen. Wir haben eine Umfahrung in Sempach, wo man um die Städtli fahren könnte. Wie kann man den Durchgangsverkehr minimieren, ohne dass das Gewerbe leidet? Wir wollen, dass die Leute einkaufen können und mit dem Auto reinfahren können. Ich bin gegen ein verkehrsfreies Städtli. Das wäre der Tod vom Gewerbe. Mhm. Aber wie kann man das attraktiver machen und wie kann man es begleitend machen mit gewissen Verschönerungen? Der Kirchenplatz zum Beispiel, ein Riesenpotenzial, das einfach eine Teerwüste ist.
Ja, also die Arbeit geht nicht aus. An dieser Stelle viel Glück.
Danke.
Schon für deine weiteren Tätigkeiten in deinem Amt. Wir kommen zum Abschluss zu den Kurzfragen. Da bitte ich dich kurz zu antworten. Die Fragen sind auch kurz, darum heisst es Kurzfragen. Die erste Frage ist so: Das weiss noch niemand über mich.
Hoi, das ist. Das weiss, ich bin so ein transparenter Mensch. Über mich weißt du alles, kannst alles herausfinden. Was weiss niemand über mich?
Du lesen wir daheim.
Nein, lesen tue ich viel daheim. Musik hören. Ich bin ein alter Rocker. Ja. Habe früher in einer Jugendband sogar gespielt. Orgeln, sehr unerfolgreich. Wir wollten auch ein Open Air machen. Hast du sehr unerfolgreich gewesen, haben wir uns gerade aufgelöst.
Auch nicht schlecht, ja.
Ja.
Dann zur zweiten Frage. Zahnseide benutze ich?
Nicht. Ich tue Zahnbürste, kleine Interdentalbürste. Spielt
das ist, mit dem Dentalhygieneprodukt, ja, ja. Wo du ja geschafft hast.
Dort habe ich
Spleen, ist das eine Pflicht gewesen?
Nein, schon nicht. Aber es ist ein Spleen von mir. Ich habe vier verschiedene Interdentalbürste, die ich jeden Morgen und jeden Abend und ich die brauche. Und sonst fühle ich mich nicht wohl. Also Zahnbürste statt.
Für ein strahlendes Lächeln für morgen.
Ja, genau.
Denn so sinken die Krankenkassengebühren in Zukunft.
Ja.
Kurze Antwort.
Spital wird ambulanter, du brauchst weniger Spitäler, weniger Spitalbett. Es muss nicht mehr jedes Spital das Gleiche machen. Und da ist leider in der Schweiz Politik gefragt. Es ist jetzt im Kanton Luzern gerade ein Thema, wo ich der Meinung bin, du kannst nicht mit einem Gesetz regeln, was ein Spital machen soll, sondern du tust über Leistungsaufträge den Spitäler auftragen, was sie machen soll. Und das, was man heute hört, dass die Spitäler ja nicht machen, was der Politik will, das ist nicht das Problem der Spitäler, sondern ein Führungsproblem, wie man die Spitäler führt. Man hat den Verwaltungsrat, der hat einen Auftrag von der Generalversammlung. Wenn der den nicht wahrnimmt, dann muss man den Verwaltungsrat anmahnen zuerst und vielleicht ersetzen. Und wenn die Geschäftsleitung nicht das macht, oder der Verwaltungsrat will, dann ist es genau gleich zu verfahren. Da braucht es kein Gesetz. Jetzt bin ich noch politisch.
Danke für die kurze Antwort. Ja, es ist ein, wie gesagt, oberfüllendes Thema. Ich kann es gerne aber noch mal ansprechen. Denn das mache ich in meiner Pension. Wenn die jeden Mal irgendeiner wird kommen.
Gehen reisen, das ist ein grosses Ziel. Und jetzt bin ich 65. Ich sage dir, von 65 bis 75 bist du vielleicht noch fähig, wirklich alles zu machen. Und das wollte ich nicht vorbeigehen.
Also das Ziel wäre dort wieder Australien? Oder
auch noch Neues. Ein Teil. Ich bin nur im Osten von Australien. Ich möchte den Westen noch machen. Und ich möchte sonst noch ein bisschen die Welt. Südamerika ist noch ein grosses Thema.
Und als Abschluss, fast Abschluss, das wollte ich schon immer einmal sagen.
Ja, danke all den Leuten, die mir das Leben begleitet haben, die mir ermöglicht haben, was ich machen konnte. Mein Leben hat Spass gemacht. Also, ich bereue nichts und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Und was wünschst du für die Zukunft?
Wem? Mir?
In dir?
Dass ich noch möglichst lang gesund bin und noch möglichst lang dem nachleben kann, was ich eben machen will. Zum Beispiel reisen mit meinen neuen Partnern, die ich habe, dass ich das mit ihr noch machen kann.
Ja, das wünsche ich dir doch auch. Alles Gute, Gesundheit und bleib so, wie du bist.
Danke.
Sehr spannend war und weiterhin viel Erfolg in deinen Tätigkeiten.
Danke vielmals.
Ich sage tschüss, schön sind ihr dran geblieben, haben zugelassen, zugeschaut, teilen uns noch ein bisschen auf unseren Kanälen, reden darüber. Talk im Saustall heisst das schöne Format. Aus der Region für die Region, kann man fast sagen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Pura Banjo, die Marke für Ihren Badenbau von der Grüter Hans AG.